Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Bettina Gauß. Guten Tag.
Guten Tag.
Und weil heute Samstag ist, da wollen wir nicht nur den Tag sortieren, sondern auch auf die vergangene Woche blicken. Was waren Ihnen da das Wichtigste?
Also, ob es das weltpolitisch Wichtigste war, weiß ich nicht. Aber die Schnappatmung, die viele Leute bei den Äußerungen des JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert bekommen haben, das fand ich schon erstaunlich.
Bettina Gauß, politische Korrespondentin der TAZ in Berlin, zu Gast. Gleich geht es dann auch um die Reaktionen auf den Vorschlag des JUSO-Chefs, der vielen mal wieder ins Gedächtnis gerufen hat, was die Abkürzung eigentlich heißt, nämlich Jungsozialisten. Wir schreiben jetzt das Jahr 2019. Im Herbst vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Deutschland redet wieder von Sozialismus, Kollektivierung und Enteignung. Bettina Gauß, die halbe Welt regt sich jetzt über den JUSO-Chef Kevin Kühnert auf. Die andere scheint ihn zu bewundern. Zu welcher Hälfte gehören Sie?
Weder zur einen noch zur anderen. Das ist ja immer eine ganz komfortable Position. Ich finde das, was er gesagt hat, inhaltlich größtenteils falsch. Aber ich finde die in Teilen grobe, unsachliche Art und Weise, wie auf ihn reagiert worden ist, geradezu grotesk. Also man muss sich dieses Interview, um das es ja geht, mal wirklich genau angucken. Da wurde er befragt nach seinen Vorstellungen der Gesellschaft, der Wirtschaft. Die Kollegen von der Zeit waren so mittelbegeistert und sagen an irgendeiner Stelle, man merkt ja gar nicht richtig, dass Sie Sozialist sind, jetzt träumen Sie doch mal. Naja, und dann hat er halt vor sich hingeträumt. Und die automatische Reaktion, er hat unter anderem, so Revolution sieht anders aus, er hat unter anderem davon gesprochen, Großunternehmen zu Genossenschaften zu machen, dass daraufhin eine Menge Kollegen sofort die DDR eingefallen ist, das finde ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen albern.
Also die Kollegen der Heute-Show, die haben das aufgenommen und die Reihe aufgemacht. Lenin, Stalin, Kevin. Das ist satirisch treffend oder doch völlig übertrieben?
Völlig übertrieben. Ich meine, die sinnvollste Reaktion, fand ich, hatte Olaf Scholz, der gelacht hat und gesagt hat, na, ist ja gut, dass es bei mir schon 30 Jahre her ist, dass ich JUSO-Vorsitzender war. Ich meine, das ist die Funktion eines JUSO-Vorsitzenden. Ja, von Zeit zu Zeit mit radikalen Vorschlägen, nicht mal Vorschlägen, sondern Gedankenspielen, um die Ecke zu kommen, ob das nun richtig schlau ist. Wenn die SPD bei 17% liegt und gerade in den Europawahlkampf startet, darüber können die sich innerhalb der SPD Gedanken machen. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige ziemlich sauer sind.
Aber er spaltet ja auch so ein bisschen die Partei. Also Johannes Kahrs, der vom rechten Flügel der SPD stammt, der hat auch ein bisschen eher abschneiden gesagt, was hat der denn geraucht? Das ist ja keine inhaltliche Auseinandersetzung.
In der Tat.
Dennoch, Kühnert ist ja kein Anfänger und eigentlich verdient er auch keinen Welpenschutz mehr. Peter Thiede von der Bild-Zeitung schreibt jetzt von der eigenen Peer-Group, plötzlich klein geredet, nur JUSO-Chef, kleines Licht in der Partei, Berliner Bezirkspolitiker, jugendlich. Also Welpenschutz stimmt nicht, ne?
Nein, Welpenschutz halte ich auch für unangebracht, aber ein JUSO-Vorsitzender hat eine bestimmte Funktion. Also man sollte sich mal daran erinnern, was Andrea Nahles zu ihren Zeiten alles so gesagt hat. Da würde sie heute auch an vieles nicht mehr gerne erinnert werden. Gilt übrigens auch für Leute wie Gerhard Schröder. Die JUSOs haben eine bestimmte Funktion innerhalb der SPD, aber Sie haben eben von dem Tweet von Johannes Kahrs gesprochen. Das finde ich wirklich alarmierend. Das ist eine Form von Verrohung des politischen Diskurses.
Doch mal wieder das alte Vorurteil, Feind, Todfeind, Parteifreund?
Ja, aber es geht ja nicht nur um Parteifreunde. Also ich meine, wir kommen ja wahrscheinlich noch drauf im Verlauf dieser Sendung, um die Frage, wie man eigentlich mit Internet umgeht und was das für eine Veränderung auch in der Kultur der Auseinandersetzung bedeutet. Ich finde einen solchen Tweet völlig unangemessen. Man kann sagen, man findet es falsch, man findet es sogar von mir aus schwachsinnig, was Kühnert gesagt hat. Aber dieses, was hat der geraucht, das kann ja nicht legal gewesen sein. Ich finde, ganz altmodisch gesprochen, das gehört sich einfach nicht.
Gucken wir mal auf den politischen Gegner, Linda Teuteberg, die frisch gebackene FDP-Generalsekretärin. Der ist eingefallen, der Spruch, der JUSO-Chef gefährdet mit seinen Äußerungen den Wirtschaftsstandort Deutschland und wird zum Investorenschreck.
Und das
Sie schütteln Sie, so ein bisschen den
das
Kopf.
Das schaffen Sie vorzulesen, ohne dass Sie anfangen zu lachen.
Och, ich bin hart trainiert.
Ich meine, dass die politischen Gegner sich das nicht, sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, draufzuhauen, das kann nun auch niemanden überraschen. Auch die haben ja ebenso wie der Juso-Vorsitzende eine Funktion in diesem ganzen Bilderbogen, der sich da vor uns auffächert. Aber ich meine, hat es nicht eine Nummer kleiner?
Ja, also, aber dann doch nochmal eher im Widerspruch die ganz große Nummer sozusagen, wenn Kühnert davon spricht, 25 Jahre neoliberale Beschallung hätte ganz klar die Spuren hinterlassen. Aber der Kapitalismus sei in zu viele Lebensbereiche vorgedrungen. Macht er jetzt nicht doch wieder diese Riesensystemfrage auf Kapitalismus und was immer da der Antigonismus ist?
Dazu war er ja aufgefordert. Oder seitens der Leute, die dieses Interview mit ihm geführt haben. Und in der Tat, man darf auch mal dran erinnern, erstens hat die SPD Sozialismus als Grundprinzip nach wie vor im Parteiprogramm. Die Frage ist, wie es ausgestaltet wird. Und Kevin Kühnert wurde nicht müde zu sagen, alles in demokratischen, kontrollierten, abgesicherten Prozessen, also nichts Revolution. Abgesehen davon, ihm wurde empfohlen, von den Leuten, die richtig draufgehauen haben, mal einen Blick in die Verfassung zu werfen. Da kann ich nur sagen, das würde ich den Leuten, die ihn kritisieren, zum Teil auch empfehlen.
Da ist der Kapitalismus nicht festgeschrieben.
Ist da nicht verankert.
Nein,
und die Sozialbindung des Eigentums hingegen ist sehr wohl drin verankert. Und ich finde eben wirklich, es ist eine Aufregung um nichts. Als ob wir keine anderen Sorgen hätten. Und erlauben Sie noch einen Satz. Mit einem hat Kevin Kühnert ja nun eindeutig recht. Das wird ja inzwischen, nachdem sich also die allererste Aufregung gelegt hat, auch von Leuten eingeräumt, die wirklich des Sozialismus nicht verdächtig sind, Sympathien für den Sozialismus, dass es, und zwar gerade durch Neoliberalismus, inzwischen richtig massive Probleme gibt. Und dass die steigende Kinderarmut in diesem Land, das steigende Wohnungsproblem in unserem Land, dass all dieses einer Lösung bedarf, die vielleicht auch nicht nur alles auf dem freien Markt geregelt werden kann, das ist ja nicht falsch. Ob man deswegen nun unbedingt BMW in eine Genossenschaft umwandeln muss, ist eine andere Frage.
3 Tage, 3 Länder. Die Kanzlerin war in Afrika. Angela Merkel besuchte Mali, besuchte Burkina Faso und Niger. Alle 3 Länder zum ersten Mal. Bettina Gauss, eine längst fällige Reise?
Naja, fällig wofür? Ich meine, sie hat das Ganze innerhalb von 72 Stunden Abflug und Ankunft, also alles innerhalb eines Tages, reine Ankunft gemacht. Sowas hat einen hohen Symbolcharakter, aber auch nicht mehr.
Obwohl die Region ja, na, interessant ist vielleicht fast die falsche Vokabel, aber doch schon wichtig ist, es gibt Probleme, Armut, Unsicherheit, Terrorismus, Drogenschmuggel, Schlepperwesen, Gewalt gegen Frauen. Muss Europa da nicht einfach nicht nur hinschauen, sondern auch entschiedener und schneller helfen?
Naja, also ich weiß jetzt, das ist immer eine schwierige Frage, wo Europa hinschauen und schneller helfen muss. Also ich bin nicht verdächtig, Gewalt gegen Frauen zu rechtfertigen, aber die Vorstellung, dass Europa sich aufgerufen fühlt, jetzt zu sagen, ihr dürft aber auch keine Frauen schlagen, das ist alles ein bisschen problematisch. Die Frage, wie weit man da Leuten reinredet oder nicht. Nicht jetzt bei Gewalt gegen Frauen. Ich merke gerade, dass ich total mich missverständlich ausdrücke.
Nehmen wir das Thema Terrorismus. Das spielt
naja, und darum geht es ja im Prinzip. Also es geht ja weder um Armutsbekämpfung noch um Good Governance, sondern es geht einfach um Folgendes. Die 5 Staaten der Sahelzone, dazu gehören neben den von Ihnen genannten Ländern ja auch noch der Tschad und Mauretanien, sind Transitländer für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Wir, vor allem Deutschland, aber auch Europa insgesamt, geben ziemlich viel Geld dafür aus, also für Infrastrukturmaßnahmen etc., damit uns diese Länder die Flüchtlinge vom Hals halten und das Schlepperwesen eindämmen. Das hat zum Beispiel im Fall vom Niger ganz gut geklappt. In der Tat halten die uns die Flüchtlinge vom Hals. Ob dies der richtige Weg ist und dieses Stichwort, was dann immer genannt wird, Fluchtursachenbekämpfung. Dabei wird immer so getan, als gehe es darum, den armen Menschen, die Lebensbedingungen der armen Menschen endlich so zu verbessern, dass sie keinen Grund mehr haben, nach Europa zu gehen.
Darüber reden wir gleich. Hören wir mal die Kanzlerin, die hat bei dem Treffen dieser G5-Sahel-Gruppe gesagt:
Die Terroristen sind schnell Und deshalb müssen wir schneller werden, damit wir sie auch wirklich bezwingen können. Und es ist nicht eine Verantwortung hier dieser 5 Staaten alleine. Es ist eine Verantwortung, die auch Europa mit betrifft. Denn wenn hier das Chaos überhand gewinnen würde, was wir verhindern wollen, dann wirkt sich das auch auf andere Bereiche aus.
Sagt Angela Merkel. Bettina Gauss, Fluchtursachen bekämpfen, da mögen Sie den Begriff nicht. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist eine ganz und gar verlogene Parole?
Ja, in der Form, in der es benutzt wird und verstanden wird, halte ich das für eine verlogene Parole. Es geht um was anderes. Es geht um Flucht bekämpfen. Insofern wird in der Tat der Versuch unternommen, die Transitländer dahin zu bewegen, was gegen die Schlepperbanden zu tun. Und das wird ihnen vergütet. In Ordnung. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass bestimmte Leute, sagen wir in Nigeria, was ich extrem gut verstehen kann, wenn ich in einer bestimmten sozialen Lage wäre in Nigeria, würde ich das ganz genauso sehen, am liebsten nach Europa kommen wollen, weil sie dort größere Perspektiven für sich sehen. Selbstverständlich. Das Fluchtursachenbekämpfung hat so einen wohltätig barmherzigen Klang. Und damit hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Dass Terrorismusbekämpfung in diesem Pulverfass und in dieser extrem aufgeladenen Situation auch etwas ist, was durchaus im europäischen Interesse liegt. Und dass Europa ja in der Tat nicht ganz schuldlos daran ist, dass es dahin gekommen ist. Also gerade wenn man sich, dafür wird die Zeit nicht reichen, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, wieso es in Libyen dahin gekommen ist, wo es jetzt ist, nämlich ein praktisch failed state, ein verloren gegangener Staat ohne funktionierende Zentralgewalt, dann hat der Westen insgesamt daran einen ganz massiven Anteil.
Sie sagen das natürlich mit einer gewissen Expertise. Sie waren, ich weiß nicht, ob es wirklich alle wissen, jahrelang Afrika-Korrespondentin der Taz. Der Kontinent ist riesig, vermutlich unterschätzt, aber nochmal zurück nach Europa. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das eigentlich ein schön Anstreichen etwas von dem, was man so als Festung Europa bezeichnet.
Ja, genau das ist es. Ich bin Ihrer Meinung. Und ich meine, ich glaube, 5,5 Millionen Euro hatte Angela Merkel im Gepäck, was nett ist. Und da werden unter anderem Brunnen gebohrt, eine lobenswerte Tätigkeit. Brunnen bohren ist immer schön, aber es kann ja niemand ernsthaft glauben, dass unter dem Stichwort Fluchtursachen bekämpfen irgendjemand, der beschlossen hat, zu versuchen, sein Glück in Europa zu machen, dass der sagt, ach nein, jetzt ist ein Brunnen in meiner Nähe gebohrt worden, nun bleibe ich hier. Deswegen nenne ich das Ganze verlogen und wie gesagt, Flucht bekämpfen und das ist Festung Europa.
Wir schauen gleich mal auf die Situation in Deutschland, aber noch eine letzte Frage zum Thema Afrika. War diese Auslandsreise der Kanzlerin auch ein Signal nach innen?
Naja, also alles, was sich auch nur im weitesten Sinne mit dem Begriff Migration, Flucht, Fluchtursachen verknüpfen lässt, dient der Eigenwerbung von Angela Merkel, die ja damit in der eigenen Partei mit ihrer Politik gegenüber Flüchtlingen massive Kritik auf sich gezogen hat. Außerdem gewinne ich in immer stärkerem Maße den Eindruck, dass sie sich, was übrigens vielen Kanzlern vor ihr auch so gegangen ist, in immer stärkerem Maße für Außenpolitik mehr interessiert als für Innenpolitik. Also insofern nutzt sie auch solche Gelegenheiten.
Die Diskussion um Angela Merkels Nachfolge läuft, und zwar sarkastisch betrachtet, eigentlich seit sie im Kanzleramt ist. Allerdings, den Posten der CDU-Vorsitzenden hat sie dann doch abgegeben, obwohl sie vorher immer darauf hingewiesen hatte, dass Kanzleramt und Parteivorsitz eigentlich zusammengehören. Bettina Gauss, Angela Merkel ist für 4 Jahre gewählt. Wagen Sie die Prognose, dass sie das wirklich in voller Distanz durchhält?
Nein, eine Prognose wage ich nicht, weil ich in der Tat eine Menge verschiedene Szenarien für möglich halte. Aber darin unterscheide ich mich ja von unsäglich vielen Kolleginnen und Kollegen, die alle munter Prognosen abgeben, wo ich wirklich überhaupt nicht verstehe, wo die ihre Sicherheit hernehmen. Also die Tatsache, dass sich Angela Merkel weitgehend aus dem Europawahlkampf raushalten will und die Tatsache, dass nach dem Europawahlkampf, man höre und staune, eine Klausurtagung angesetzt ist, wird von vielen Auguren jetzt als Signal gesehen, dann werde Angela Merkel zurücktreten. Warum?
Also was klar ist, um das zu differenzieren und einzuordnen. Eine Woche nach der Europawahl am 26. Mai, da hat die CDU angekündigt, eine Vorstandsklausur für den 2. und 3. Juni. Unser Gesprächsgast hier im Sender, Michael Naumann, der sagte:
Die Kanzlerin wird nun ausgerechnet zu diesem Termin vor Frau Kramp-Karrenbauer die Visiere der CDU zusammenruft, nicht da sein. Sie ist dann in Afrika, glaube ich. Mhm. Und hier gilt das alte Motto: Wenn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen.
Der Publizist und SPD-Politiker Michael Naumann im Deutschlandfunk Kultur. Bettina Gauss, wie gut müsste denn das EU-Ergebnis der CDU sein, dass die Kanzlerschaft in Frage gestellt werden kann?
Ja, genau so stellt sich die Frage. In der Tat, so gut, dass es nicht erreicht werden wird. Also man kann ja einfach die umgekehrte Rechnung aufmachen.
Ich hatte erst, als ich mir das überlegt hatte, gedacht, ich frage mal, wie schlecht. Und dann dachte ich, nee, das kommt
nein,
nicht.
Nein, genau umgekehrt. Also man stelle sich vor, also Frau Merkel hält sich weitgehend aus dem Europawahlkampf zurück. Frau Kramp-Karrenbauer führt ihn. Das Ergebnis wird erwartungsgemäß nicht so toll. Und dann soll die Konsequenz sein, dass die Wahlkämpferin, das kann ja ganz ungerecht sein, wenn sie alleine in die Verantwortung genommen wird für ein schlechtes Wahlergebnis. Nur so sind wir Medien.
Erstmal hochjazzen und dann tief fallen lassen.
Das wird, jedenfalls ist vorstellbar, dass das passiert. Dass ausgerechnet in der Situation sie aus einer Position der Schwäche heraus plötzlich ja zu was eigentlich wird. Zur Kanzlerkandidatin doch allenfalls, weil ich bin keineswegs sicher, dass die SPD eine Kanzlerin Kramp-Karrenbauer mitwählen würde.
Über die Sozialdemokraten reden wir gleich. Aber es gibt dieses ganz abgenutzte Bild Kanzlerinnendämmerung. Und um diesen,
ja, und das höre ich seit Jahren.
In diesem Bild zu bleiben, die Sonne AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, die will nicht so recht aufgehen.
Ja, die ist ja auch in einer extrem schwierigen Situation. Die ist Parteivorsitzende ohne, und das ist selten bei Parteivorsitzenden, ohne, oder ich glaube, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Nee, doch. Aber ohne die geringste exekutive Macht. Sie ist weder Ministerpräsidentin, noch Kabinettsmitglied, noch gar Regierungschefin.
Nicht mehr Generalsekretärin.
Sie kann nichts anderes machen, als Interviews geben, in Talkshows gehen, CDU-Landesverbände besuchen, sich mit der CSU gutstellen. Das sind alles unter Umständen nützliche Außendarstellungstermine, aber sie kann gar nichts tun. Das heißt, sie ist letztlich machtlos.
Aber sie kann kommunizieren und das ist ja eine Eigenschaft, die man der Kanzlerin nicht unbedingt unterstellt.
Wie gesagt, ich höre seit vielen, vielen Jahren, Sie sagten, glaube ich, seit Amtsantritt der Kanzlerin, also die Kanzlerinnendämmerung und jetzt geht es aber endgültig zu Ende. Ich bin da nicht so sicher. Wahr ist, der Widerstand in den eigenen Reihen gegen Angela Merkel ist hoch. Sie ist ja auch deshalb nicht angetreten auf dem Parteitag, weil fraglich war, ob sie überhaupt eine Mehrheit kriegen würde. Sonst wäre sie sicherlich Parteivorsitzende geblieben. Aber ich sehe im Moment den konkreten Weg nicht, wie man sie zum Amtsverzicht zwingen sollte, ohne dass es eine im Bundestag mehrheitsfähige Alternative geben würde. Das ist extrem schwierig, zumal Frau Kramp-Karrenbauer ja auch, die ist angetreten, und man hat sie so verstanden, als sei sie eigentlich auch so mittig links wie Angela Merkel. Jetzt stellt sich raus, gesellschaftspolitisch blinkt sie stark nach rechts. Sozialpolitisch ist sie sicherlich eher Mitte links. Aber das heißt, sie versucht, die Partei zu einen. Aber dass nun alle ihr begeistert nachfolgen würden, das sehe ich nicht.
Ein Blick auf den kleinen Koalitionspartner, die SPD, die droht ja im Zweifelsfall, weil der Trend gerade kein Genosse ist, die droht ja durchaus auch bei der Europawahl abzustürzen. Vielleicht zu stark, aber auf jeden Fall nicht unbedingt zu reüssieren. Könnte es danach heißen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?
Also ich, nach meinem Eindruck, agiert die SPD zerrissen, unübersichtlich. Ich verstehe das auch. Wie gesagt, in Umfragen liegen sie bei 17%, die Grünen liegen bei 20. Eigentlich ist es schon immer absurd, dass gelegentlich diskutiert wird, wer denn Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin bei den Sozialdemokraten werden soll. Ich meine, warum überhaupt da jemanden benennen? Die Chancen sind gering, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Da gab es ja schon mal einen politischen Vorstoß. Das wiederum endete aber auch in einem Desaster für die SPD.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Moment in der Fraktion es sehr viele Leute gibt, die scharf sind auf Neuwahlen, weil sie das Risiko laufen, dann ihre Mandate zu verlieren, wenn die SPD weiter abstürzt. Und wie gesagt, 17% ist ja etwas, das war unvorstellbar. Und der Trend ist schon seit sehr langer Zeit kein Genosse mehr. Aber ich wage keinerlei Prognosen, was die SPD angeht. Da ist alles möglich.
Nach dem martialischen Auftritt von Neonazis im sächsischen Plauen hat Bundesaußenminister Heiko Maas jetzt vor der rechtsextremen Szene gewarnt. Bettina Gauss, sortieren wir erstmal. Am 1. Mai waren Anhänger der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg durch Plauen gezogen. Einheitliche T-Shirts, Bengalo-Fackeln, Trommeln und Fahnen, alles erlaubt von den Behörden. Wieder mal ein Freistaatsversagen?
Also ich sehe das so. Ich bin keine Juristin und ich kenne mich nicht genug aus, um festzustellen, also um hier definitiv sagen zu können, wie groß der Ermessensspielraum der Behörden ist, bei dem, was sie erlauben und bei dem, was sie nicht erlauben. Aber man weiß, dass bei anderen Demonstrationen uniformähnliche oder gleiche Kleidung beispielsweise ein Verbotsgrund gewesen sind. Fackeln oder bengalische Lichter oder irgendwelche Pyrotechnik am Ende und am Anfang einer Demonstration müssen nicht erlaubt werden. So viel wissen wir. Was bei den Behörden in Sachsen vorgegangen ist, das zu genehmigen, ist mir wirklich schleierhaft, denn die stehen ja ohnehin in der Kritik.
Also
auf
das
dem rechten Auge blind zu sein.
Das Landratsamt, was ja zuständig ist, erstmal, das hat die Genehmigung des Aufmarsches verteidigt und auf das Versammlungsgesetz in Sachsen hingewiesen. Typisch deutsch, also dieser Streit um einen, jetzt benutze ich diesen juristischen Begriff, Einschüchterungseffekt. Den braucht nämlich die Regel für das Verbot.
Naja. Also typisch deutsch scheinen mir, fürchte ich, dass im Ausland eher der Eindruck entsteht, oh, typisch deutsch, wenn die Bilder aus Plauen um die Welt gehen. Und das sind sie ja.
Das ist,
also ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass der Bundesaußenminister sich besorgt zeigt. Der zeigt sich sicher auch besorgt als Bürger dieses Landes und da teile ich die Besorgnis.
Das hat aber auch schon als Justizminister getan.
In der Tat.
Das scheint
ja,
ein Herzensanliegen zu sein. Also Maas warnt jetzt in einem Interview, das rechtsterroristische Potenzial dürfte nicht unterschätzt werden. Hintergrund ist, auf Anfrage der FDP hatte das Bundesinnenministerium eingeschätzt, dass von etwa 24.000 Rechtsextremisten in Deutschland mehr als die Hälfte zu Gewalt neigen. Was tun? Was tun dagegen?
Naja, das ist eben die große Frage. Was tun dagegen? Diese Anfrage von der FDP finde ich ausgesprochen nützlich und hilfreich.
Weil wir die Zahlen kennen.
Genau, weil das Innenministerium darauf eben antworten musste. Und ich finde auch, über 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten, eine unfassbar hohe Zahl. Denn hier reden wir nicht von Leuten, die tendenziell rechtsextrem sind und vielleicht diesen Staat ablehnen. Wir reden von gewaltbereiten, potenziellen Tätern. Also dieses finde ich wirklich eine sehr hohe Zahl. Aber was tun ist eine, wie ich glaube, unbeantwortbare Frage im Augenblick. Also die FDP fordert, und ich meine, das fordert sich leicht, eine Strategie der Bundesregierung zur Radikalisierung im Internet und liefert dann selber so nützliche Vorschläge. Wer wollte da widersprechen? Die Behörden müssten besser ausgestattet werden und stärkeres Augenmerk auf rechtsextreme Tendenzen im Netz richten. Ja, finde ich auch. Aber die Grundsatzfrage, wo greift man ein, wie greift man ein, ist eben auch sehr schwer zu beantworten. Die also wenn bestimmte Keywörter, Schlüsselwörter rausgefiltert werden, kommt man, wie man bei Facebook gesehen hat, unter Umständen in ganz große Schwierigkeiten, weil auch eine Distanzierung von Rechtsextremismus unter Umständen ja diese Schlüsselwörter enthält. Die Frage, wo beginnt und wo endet die Meinungsfreiheit, wird sicher in Zeiten des Internet anders zu beantworten sein als im Vor-Internet-Zeitalter. Aber wir haben darauf noch keine Antwort und man soll auch nicht so tun, als hätten wir sie. Ich würde mir da wirklich wünschen, eine gemeinsame Anstrengung über Parteigrenzen hinweg, dass man sich mit dieser Frage so auseinandersetzt, dass man nicht versucht, sich gegenseitig einen schwarzen Peter zuzuschieben. Denn das ist ein Problem, mit dem wir überhaupt noch nicht wissen, wie wir umgehen sollen.
Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie doch eine Teilantwort auf jeden Fall. Sie haben sich dagegen gewendet, dass im Internet eine relativ große Anonymität herrscht.
Das ist wahr. Also ich sehe überhaupt nicht ein, bei allen möglichen anderen Dingen ist Anonymität nicht möglich. Ich weiß, dass es auch nicht ganz einfach ist, die Anonymität im Netz aufzuheben. Also jeder kann ins Internet gehen und sich irgendeinen
Sie schützt Namen die Meinungsfreiheit und vor möglichen harten Konsequenzen, wenn die Meinung sozusagen nicht gefällig ist.
Naja, die Meinungsfreiheit hat ja Grenzen. Also die Meinungsfreiheit hat bei der Volksverhetzung Grenzen, bei der Leugnung des Holocaust Grenzen und ganz sicher Grenzen bei Aufforderungen zu Gewalttaten. Und da, in der Tat, bin ich der Meinung, die Anonymität im Netz sollte so weit wie irgend möglich abgeschafft werden. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum im Netz ein gesetzfreier Raum oder ein gesetzloser Raum möglich sein soll, der in anderen Bereichen nicht möglich ist. Aber Sie haben vorhin davon gesprochen, dass sich Heiko Maas auch schon als Justizminister für das Thema interessiert hat. Er ist zum Beispiel einen Weg gegangen, den ich für falsch halte. Er hat Facebook praktisch mit staatlichen, hoheitlichen Aufgaben betreut. Die sollen jetzt dafür sorgen und dafür auch in die Verantwortung genommen werden, dass bestimmte Inhalte auf Facebook nicht mehr veröffentlicht werden können. Ich finde nicht, dass ein soziales Medium von staatlicher Seite aufgefordert werden kann zur Zensur. Das muss der Staat schon noch selber tun. Also insofern, auch bei diesem Spannungsbogen, der sich da ergibt, stellt sich raus, insgesamt ist der Staat gefragt. Der hat bisher keine Antwort auf die drängenden Probleme, aber man kann richtig viel falsch machen in dem Kontext.
Politische Lügen in den USA, das schien bislang ein Privileg des Präsidenten zu sein. Jetzt gibt es aber Ärger um Äußerungen von Justizminister Bill Barr, heißt er. Der hatte den Bericht von Russlands Sonderermittler Robert Mueller knapp zusammengefasst. Der Report entlastet Donald Trump nicht nur bei illegalen Russland-Kontakten, sondern es gebe auch keine ausreichenden Belege für eine strafbare Justizbehinderung. Nancy Pelosi, die Demokratin, Mehrheitsführerin, die schäumte, es sei schon ernst, wenn der US-Justizminister vor dem Kongress nicht die Wahrheit sagt.
But what is deadly serious about it is the Attorney General of the United States of America was not telling the truth to the Congress of the United States. That's a crime.
Das ist ein Verbrechen. Deutliche Worte von Nancy Pelosi. Bettina Gauss, mit einer Vorladung, da wollen die US-Demokraten jetzt Justizminister Barr zwingen, doch noch ins Repräsentantenhaus zu kommen. Das lehnt er bislang ab. Wagen Sie die Prognose, wer gewinnt den Machtkampf?
Es ist die Frage, wie weit die Demokraten den Machtkampf treiben und wie weit sie ihn auch treiben können. Also die sind ja in der Tat in einer sehr schwierigen Rolle. Bei allem, was sie gegen den Widerstand von Trump, beziehungsweise ich finde übrigens, dass sie zu freundlich sind zu seinen Leuten, wenn sie sagen, ach, bisher war das nur Trump, der gelogen hat. Ich finde in der Reihe auch derer, die zurückgetreten wurden oder freiwillig mehr oder minder gegangen sind, ist die Zahl derjenigen, die gelogen haben, dass sich die Balken biegen, angefangen vom früheren Pressesprecher von Trump, endlos lang. Aber zurück zur Frage, wage ich die Prognose. Also natürlich würden die Demokraten gerne sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleiten. Das Problem ist bei all diesen Geschichten, erstens sind sie sehr, sehr zeitaufwendig. Das heißt, es kann sich hinziehen bis zu den nächsten Wahlen. Man stelle sich vor, die verlieren, dann ist das Wasser auf die Mühlen von Donald Trump. Es gibt eine gute Chance, dass sie selbst bei erzwungenen Vorladungen unter Umständen verlieren können. Ich verstehe, dass die Demokraten agieren, wie sie agieren. Ich verstehe auch, dass wir von Europa aus manchmal das Gefühl haben, ja, Herrgott nochmal, jetzt tut doch endlich was. Aber mit der republikanischen Mehrheit im Senat ist es sehr schwierig, wirklich was zu tun.
Wir beobachten das ja von außen und was wir jetzt sehen, ist, immer mehr demokratische Kandidaten werfen ihren Hut in den Ring. Sie wollen gegen Trump antreten, jetzt zum Beispiel auch Joe Biden, Vize unter US-Präsident Obama. Wie viele Chancen geben Sie ihm?
Das wird sehr interessant sein. Ich persönlich halte Joe Biden für den falschen Kandidaten.
Weil er so alt ist?
Die USA haben nicht wirklich ein Altersdiskriminierungsproblem. Also auch McCain war alt. Hillary Clinton und Donald Trump waren beide über 70, als sie angetreten sind. Also das wäre bei uns in Deutschland, glaube ich, ein Argument. In den USA ist das keins. Nein.
Aber Trump ist der Einzige, der es geschafft hat und das unter sehr besonderen Umständen.
Naja, Ronald Reagan war auch nicht ganz jung. Aber Joe Biden halte ich aus anderen Gründen für den falschen Kandidaten. Ich habe einen sehr interessanten Leitartikel gelesen in der abgelaufenen Woche. Ich glaube, es war die New York Times. Ich bin aber nicht sicher. Wo drin stand, die Demokraten würden einen riesigen Fehler machen, wenn sie sich jetzt wieder vor allem auf die weiße Arbeiterschicht konzentrieren würden. Das konzentrieren, nicht, dass man die außer Acht lassen sollte. Und dafür wieder afroamerikanische, Latino und weibliche Wähler auf spätere Zeiten vertrösten würden. Es sei nicht zwingend so, und keine Zahlen würden das stützen, es sei nicht so, nicht nur nicht zwingend so, dass dieses wahlentscheidend sein würde. Ich glaube auch, dass die Mobilisierung traditioneller demokratischer Wählerschichten eben durch andere Leute als jemanden, der die Politik von Joe Biden vertritt, stärker aktiviert werden könnten. Also ich halte ihn für einen falschen Kandidaten, aber es wird sehr interessant sein, zu sehen, was da passiert.
Blicken wir kurz auf die andere Seite bei den Republikanern. Da dominiert natürlich der Präsident alles. Das liegt an der starken Stellung des Amtes. Aber muss ich die Grand Old Party dennoch schon mal vorsichtshalber auf eine Nach-Trump-Ära einstellen?
Ja, ich halte ja das, was sich bei den Republikanern tut, für das wirkliche Drama in der US-Politik. Das ist ja eigentlich nur noch eine leere Hülle. Beim Amtsantritt von Donald Trump gab es noch massiven Widerstand gegen ihn in den Reihen der Republikaner. Es gab den Versuch zumindest, dass die Würde des Amtes und das Prinzip der Gewaltenteilung durchzuhalten. Inzwischen folgen ihm die Leute wie ein Mann. Da hat der Erfolg offensichtlich auch zu einer gewissen Korrumpierung geführt. Und die Republikanische Partei in den USA bestand immer aus, oder schon nicht immer, aber schon seit vielen Jahrzehnten aus verschiedenen Flügeln, die eigentlich nur wenig miteinander zu tun hatten. Beispielsweise einem evangelikalen Flügel versus einem neoliberalen Flügel. Die haben nicht unbedingt gemeinsame Werte vertreten, aber es gab immer Grundsätze, auf die sich alle verständigen konnten. Mit denen hat Trump Schluss gemacht. Und die Tatsache, dass sein Justizminister, der übrigens ursprünglich kein Anhänger von Trump war, dass sein Justizminister inzwischen die Gewaltenteilung nicht mehr zu respektieren scheint, das ist ein Hinweis darauf, wie weit es gekommen ist.
Das war der Tag mit Bettina Gauss. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.